Auch ich möchte euch an diesem Sonntagmorgen herzlich von dieser Kanzel grüßen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch eingeschaltet habt. Eine ganze Woche musste ich warten, bis ich die Predigt, die ich letztes Mal angefangen habe, heute zu Ende predigen kann. Wir haben uns mit einem Text aus dem Markus-Evangelium beschäftigt, der uns in die tiefe Gedanken, in die tiefen Gedanken der Liebe Gottes und unseren Herrn Jesus Christus hineingeführt haben. Und obwohl wir schon einiges an Offenbarung dadurch empfangen haben und einiges von diesen tiefen Gedanken kennengelernt haben, was unser Erlösungswerk betrifft, was es unseren Herrn Jesus Christus gekostet hat, diesen neuen Bund mit uns zu schließen, sind wir noch nicht durch diese Verse. Und ich hatte wirklich ein großes Anliegen, das als am Stück zu predigen. Und der Grund war darin, ich wollte, dass wir unter diesem Eindruck dieses Ringen Jesus, diese Angst Jesu, dann anschauen, wie er mit uns, mit den Jüngern umgeht. Wir brauchen diesen Hintergrund, diese Verse, um das zu verstehen, was später kommt. Und ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass, wenn wir das in zwei Sonntagen uns anschauen und eine Woche dazwischen liegt, dieser Eindruck nicht mehr da ist. Aber ich habe wiederum einen Eindruck, dass es nicht der Fall ist. So, der Alfred hat uns da so hineingenommen, hat letztendlich die Predigt nochmal gehalten und so mir auch einiges erspart und uns da hineingenommen. Mich freut es wirklich, dass der Herr die Gnade uns geschenkt hat, dass dieser Eindruck zumindest ansatzweise noch da ist. Und wir brauchen den, um jetzt einfach dann in die nächste Verse hineinzugehen und uns das anzuschauen. Aber ich möchte gerne mit euch diese Verse am Stück nochmal lesen. Markus Kapitel 14, Vers 32 bis 42. Dann wollen wir beten und dann wollen wir die restlichen Verse miteinander anschauen. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Kannst du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und er ging wieder, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend. Denn ihre Augen waren beschwert und sie wussten nicht, wie sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen. So schlaft er fort und ruht aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich überliefert, ist nahe. Wir wollen beten. Wem es möglich ist, der darf gerne zum Gebet aufstehen. Die anderen dürfen gerne sitzen bleiben. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, magst du noch einmal durch deinen Geist in der Gnade, die uns du immer wieder zuteil werden lässt, indem du uns dein Wort öffnest, auch in unseren Herzen heute wirken, Herr, dass wir das Evangelium tiefer verstehen können, dass wir wirklich in dieser ganzen Breite, dieser Höhe und in dieser Länge und eben auch in der Tiefe erfassen, was letztendlich das Evangelium für uns bedeutet, wie tief es ist, wie groß unsere Erlösung ist, vor allem wie groß deine Liebe zu uns ist. Herr, gebrauche diese Predigt, in all der Begrenztheit, in all der Schwachheit. Herr, du, rede du, gib die richtigen Worte, die richtigen Gedanken, die richtigen Sätze. Vor allem aber, Herr, gib das richtige Verständnis in den Herzen. Schaffe dieses Wunder, Herr, dass zwischen dem Reden und dem Hören dieses Wunder der Erkenntnis passiert. So bitte ich dich das für heute Vormittag, für diese Predigt, bitte ich um deinen guten Segen, Jesus. Amen. In drei Abschnitten habe ich versucht, diesen Text zu gliedern. drei Unterüberschriften zu geben, um uns ja die Herrlichkeit Jesu hier vor Augen zu malen. Die Herrlichkeit Jesu in seiner Angst, das ist der erste Punkt, die Herrlichkeit Jesu in seinem Ringen, mit dem Willen Gottes, und letztendlich die Herrlichkeit Jesu in seiner Unterwerfung unter diesen Willen Gottes. Bei all dem, wir betrachten das Markus-Evangelium, indem wir das Evangelium von Jesus Christus anschauen. Das heißt, wir schauen uns Jesus an und das ist der Fokus. Und selbst wenn es die Rede von Jüngern und von all den Ereignissen und den vielen, vielen Nebendarstellern es gibt, die uns überliefert werden, unser Fokus, unsere Perspektive ist auf Jesus. Und das darf man nie vergessen. Wenn wir das lesen, wenn wir die Texte lesen, sind wir natürlich sehr schnell dabei, uns darin zu finden und bei uns zu bleiben, bei den Menschen. Und dann verlieren wir zu schnell Jesus Christus aus den Augen. Und so verlieren wir auch zu schnell das, was er getan hat. Und auch in diesem Text, wenn wir uns jetzt gleich den Jüngern intensiver zuwenden werden, betrachten wir nicht die Jünger in erster Linie. Wir schauen uns Jesus an, was er getan hat, was er gesagt hat. Und darin steckt wiederum eine Tiefe, eine Herrlichkeit und darin steckt ebenfalls ein Evangelium für uns. So gucken wir uns diese Dinge an. Drei Punkte waren es: Angst, Ringen und die Unterwerfung unseres Herrn Jesus Christus. Die Angst sollte uns vor Augen gemalt werden, damit wir verstehen, was es Jesus wirklich kostete, die Sünden auf sich zu nehmen. Ich war ebenfalls genauso schockiert und überrascht, wie vielleicht ihr auch selbst, dass unser Herr Jesus Christus selbst überrascht war von den Gefühlen, die über ihn kamen. Je näher die Stunde kam, umso tiefer war er erschüttert, bis zu dem Punkt, dass sein Körper kollabierte, bis zum körperlichen Zusammenbruch. Die Gefühle, die Angst, die er in dieser Zeit oder in diesem Augenblick verspürte, hat ihn so eingenommen, er war fassungslos darüber, was die Gedanken über das, was in den nächsten Stunden über ihn kommen würde, was es mit ihm gemacht hatte. Er war fassungslos, dass es ihm so viel Angst bereitete, dass es in dieser Situation, und er nahm die Jünger mit, er nahm drei Jünger mit, Petrus, Jakobus und Johannes, nahm sie mit und nahm sozusagen die Anführer mit. Er nahm die mit, die behauptet haben, für Jesus bis in den Tod gehen zu können. Er nahm die mit, die behaupteten, die Anführer zu sein. Und so nahm er sie mit und sagt: Bitte kämpft mit mir, bitte wacht mit mir, bitte hilft mir. So nimmt er sie mit hinein, geht tiefer in den Garten Gethsemane und beginnt diesen Kampf. Welches Gefühl nochmal, erinnern wir uns, welches Gefühl kannte Jesus nicht? Welches Gefühl, welche Erfahrung kannte er nicht? Was stand bevor, was er in dieser Weise nicht kannte, nicht erlebte und was ihm so eine Angst einflößte? Es war dieses Wissen, dass in kürzester Zeit, in wenigen Stunden, er die Sünden der Welt auf sich nehmen müsste. Dass dieser heilige Jesus, der sein Leben lang nur ein Ziel hatte, in den kompletten Gehorsam Gott gegenüber, in Heiligkeit zu leben. Wir kommen, liebe Geschwister, von dem Text her, als Jesus diesen neuen Bund den Jüngern verhieß. Und es symbolisiert das, was wir heute bezeugen werden. Im Brot symbolisiert es das Opfer Jesu in welcher Weise? Dass er ein Leben lebte ohne Schuld. Er war frei von jedem Einfluss dieser Welt. Das war sein Leben. Als Baby angefangen, bis zu diesem Zeitpunkt, hat er ein Ziel gehabt, ein Leben zu leben, das frei von jedem Einfluss dieser Welt ist. Er hat alles daran gesetzt, in jede Sekunde, jedem Atemzug seines Lebens, in dieser Welt sündlos zu bleiben, damit er für uns ein Opfer sein kann. Und das war sein Wesen, das war seine Natur. Und jetzt würde die Stunde kommen, in dem er nicht nur die Sünde von mir, also von einem Menschen, sondern die Sünde aller auf sich nehmen müsste. Diese Erfahrung, die erschütterte ihn. Dieser Gedanke, dass das kommen wird, der keine Sünde kannte, würde zur Sünde gemacht werden. Diese Erfahrung hat ihn in Markenbein erschüttert. Und er wusste, was die Folge sein wird. In dem Moment, wo er freiwillig sich zu Sündern erklären würde, würde Gott ihn so behandeln, wie Gott jeden Sünde behandelt. Und er wird den vollen Kelch trinken. Den vollen Kelch Gottes, den vollen Zorn Gottes würde über ihn ausgegossen werden und er würde diese Erfahrung machen, die er ebenfalls bis dahin noch nie gemacht hatte. Er hatte nie die Erfahrung der Gottesferne gemacht. Er hatte nie die Erfahrung gemacht, dass der Vater nicht bei ihm war. Dass der Vater ihn nicht gestärkt, getröstet, ermutigt und ihm, er hatte diese Erfahrung noch nie gehabt. In der vollen Liebe des Vaters hat er gedient, hat er gelebt. Und jetzt würde der Moment kommen, er würde die Sünde der Welt auf sich nehmen und würde die volle Wucht des Zornes Gottes, des Vaters spüren. Das hat ihn in Mark und Bein erschüttert. Das ist das, was diese Last, das war, das stand vor ihm. Und unter diesem Eindruck, unter diesem Verständnis, unter dem eben, was da geschah, werden wir uns gleich die nächsten Verse lesen. Bevor ich aber mit euch da jetzt weitergehe, ist ein Punkt, der für uns sehr wichtig zum Verstehen ist. Als Jesus freiwillig die Sünden der Welt auf sich nahm, bedeutete nicht, dass er zur Sünde wurde, in dem Sinne, dass er sündig wurde. Er bekam nicht eine sündige Natur. Ich wiederhole mich zwar, das ist aber wichtig, weil man kann das falsch verstehen. In dem Moment, wo Jesus jede Sünde auf sich nahm, wurde er nicht der sündigste Mensch der Welt, sondern er übernahm die Verantwortung für jede Sünde der Welt. So behandelte Gott ihn, als ob er jede Sünde der Welt begangen hat. Gott behandelte ihn, als ob er jede Sünde begangen hat. Das ist Stellvertretung. Als Gott ihn zur Sünde machte, macht Gott nicht den Sohn sündig, sondern er legte alle Sünde, das heißt alle Schuld, alle Ungerechtigkeit, allen Ungehorsam, alle Unheiligkeit, legte auf seinen Sohn. Er nahm sie von den Seinen und legte auf seinen Sohn. Und so, warum? Damit nicht die Welt, beziehungsweise die Seinen, die in der Welt sind, die von jedem Einfluss dieser Welt eben betroffen sind, dass die Schuld oder der Zorn nicht sie trifft, sondern eben den Sohn trifft. Und mit diesem Wissen, das wird jetzt gleich kommen, die Stunde ist jetzt gleich da. Mit dieser Erfahrung hat er im Garten Gethsemane gerungen. Das war sein Ringen. Worin bestand sein Ringen? Den Willen des Vaters anzunehmen. Jesu Kampf bestand nicht, oder ich will es so formulieren, er hat nicht kurz davor gedacht, okay, ich kann es nicht durchziehen. Jesus hat nicht kurz davor überlegt, einen Rückzieher zu machen. Das ist nicht der Kampf. Er hat nicht kurz davor gesagt, oh nein, das kann ich jetzt doch nicht machen, Vater. Das ist nicht der Kampf. Der Kampf, das ist wichtig, dass wir es verstehen. Der Kampf ist darin, Jesus musste gegen seine göttliche Natur handeln, gegen sein göttliches Prinzip, gegen seine Heiligkeit, gegen sein Gerechtigkeitsempfinden. Wir Menschen, wir fallen immer wieder, oder? Unsere Natur ist immer wieder, die alte Natur ist sündigen, oder? Ist doch so, wir haben doch kein Problem eigentlich zu sündigen. Oder wer hat ein Problem? Ich muss mich wirklich anstrengen, um zu sündigen. Das ist uns, für uns keine Anstrengung. Für uns ist eine Anstrengung, nicht zu sündigen. Das ist für uns Anstrengung. Zu sündigen, da müssen wir nicht mal drüber nachdenken. Das funktioniert. Das ist unsere Natur. Für Jesus ist die Natur welche? Muss er sich anstrengen, um nicht zu sündigen? Nein. Seine Natur ist nicht sündigen. Aber was womit kämpft er so? Er musste aber gegen seine Natur Sünde annehmen. Unser Kampf ist Heiligkeit einnehmen. Sein Kampf war darin zu sagen, ich muss die Sünde annehmen. Das entsprach gegen seine Natur. Er musste kämpfen, seinen Willen so unterordnen und sagen, okay, ich nehme die Sünde an. Wir sündigen und obwohl wir Sünder sind und diese Natur in uns haben, passiert etwas Ungerechtes in unserem Leben. Wie geht's uns damit? Obwohl wir Menschen sündig sind und obwohl wir selbst so oft ungerecht handeln, was macht es mit uns, wenn Ungerechtigkeit in unserem Leben passiert? Da kommt was in uns auf, oder? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt könnt ihr vielleicht verstehen, was Jesus kostete, als der, den in ihm keine Sünde ist, er keine Ungerechtigkeit hatte und dann Ungerechtigkeit annehmen musste, Ungerechtigkeit ertragen musste. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel es ihn gekostet hat, das anzunehmen? Wir verstehen nicht die nächsten Kapitel, die nächsten Verse, wenn wir das nicht begreifen. Als er nämlich all den Situationen immer wieder ausgesetzt worden ist, mit Spott und Hohn permanent konfrontiert worden ist, geschlagen, ausgepeitscht, gelästert und letztendlich als ein Verfluchter am Kreuz aufgehängt wurde, er musste permanent sein Gerechtigkeitsempfinden in diesen Situationen verleugnen. Er musste permanent gegen seine heilige Natur handeln, indem er sagt, nicht ich räche das, ich vernichte das, ich unterbinde das. Das ist seine Natur. Gerechtigkeit entsteht, es muss gerecht werden. Da kommen Verleumder, da kommen falsche Zeugen und was macht Jesus? Er tut seinen Mund nicht auf. Die Versuchung, in der Jesus permanent war, während der ganzen Passion bis zum Kreuz, die Versuchung, in der war, permanent diese Ungerechtigkeit zu strafen, das nicht auf sich zu nehmen. Und alles, was sie da taten, ihm gegenüber, er nahm es alles auf sich. Nahm es auf sich, sagte nichts, erduldete. Damit er in der Lage war, das zu tun, musste er es vorher erkämpfen. Er musste durchringen und den Willen des Vaters annehmen, weil das der Wille des Vaters war, diesen Weg zu gehen. Jesus hatte nicht vorgehabt, das Erlösungswerk abzubrechen. Er rang damit, mit der Einstellung, mit der Versuchung, der Sünde fernzubleiben. Er wusste, er muss sie annehmen. Es entsprach nicht seiner Natur. Und da unterwarf sich dem Willen Gottes. Er verleugnete sich selbst. Das bedeutet, er hat sich selbst erniedrigt. Gott wurde Mensch. Er hat sich selbst klein gemacht, hat die Gestalt des sündigen Fleisches angenommen. Das ist Verleugnung, das hat Jesus gemacht. Gegen seine göttliche Natur. Wie viel ihn das gekostet hat, haben wir in diesem Text gelesen. Kommen wir jetzt mit diesem Wissen nochmal, gehen wir einen Schritt weiter. Wir sind immer noch in dem großen Punkt, das Ringen des Herrn. Und dann heißt das ab Vers 37, und er kommt und findet sie schlafend und spricht zu ihnen, Petrus, Simon, schläfst du? Kannst du nicht eine Stunde wachen? Liebe Geschwister, es ist nicht so, dass Jesus plante, in den Garten Gethsemane zu gehen und 3 Gebetseinheiten abzuhalten. So, okay, ich schaffe nicht 3 Stunden am Stück zu beten, ich teile es mir in 3 Einheiten. Und zwischendurch besuche ich immer wieder die Jünger und kriege ein paar Schelte von mir. Das ist nicht der Plan. Das ist auch nicht, was uns beschrieben wird. So nach einer Stunde, bip, 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 Wecker, oh gut, eine Stunde geschafft, Gebet. Jetzt kann ich was anderes machen, gehe meine Kinder schimpfen, können wieder zurück, okay, wieder eine Stunde beten. Wieder Wecker, eine Stunde geschafft, geschafft eine Stunde. War hart, aber eine Stunde geschafft. Wieder was gemacht, jetzt geht man nochmal 3 für eine Stunde beten. Das ist nicht der Plan. Jesus betete. Das war ein Gebet, das er sprach. Aber er unterbrach permanent sein Gebet. Er unterbrach das Gebet. Eigentlich ist es ein Gebet mit Unterbrechungen. Er rang vor Gott mit seinem Willen und gegen seine Natur, sich zu verleugnen, drunter zu stellen. Es war ein Kampf, wirklich bis zum Tod war das ein Kampf. Und in diesem Kampf passiert etwas für mich Unfassbares. Etwas absolut Erstaunliches. Während er diesen Kampf kämpft und es ihn alles abfordert und alles abverlangt und alles kostet, hat er immer noch Gedanken an seine Jünger. Das ist, was uns der Text sagt. Er denkt immer noch an die Jünger. Er geht zurück. Warum geht er zurück? Nicht, weil er eine Pause gemacht hatte. Nicht, weil er sich von seiner Gebetszeit erholen musste. Nein, glaub mir, das hat ihn noch mehr Kraft gekostet. Das war keine Erholung, das war keine Pause vom Gebet. Er geht zu seinen Jüngern, wisst ihr warum? Weil er etwas weiß. Und was weiß er? Was hat er ihnen schon von Anfang an gesagt? Sie werden sich alle an ihm stoßen. Sie werden nicht durchhalten. Sie werden alle abfallen. Er weiß um die Schwachheit seiner Jünger. Und wisst ihr, was er macht? Er geht hin und schaut nach ihnen. Er geht hin und hilft ihnen. Er geht zu ihnen, weil sie eben nicht wachen können bis zum Schluss. Weil sie nicht in der Lage sind, mit ihm diesen Kampf auszufechten. Sie sind nicht in der Lage. Sobald sie allein gelassen werden, was passiert? Die schlafen ein. Jesus weiß das. Er kümmert sich immer noch, liebe Geschwister, das ist Liebe. Er kümmert sich immer noch in seiner tiefsten Not, in seiner tiefsten Trauer, in seinem größten Kampf, hat er immer noch Gedanken für seine Jünger. Er will sich immer noch um sie kümmern. Er hat es dem Vater versprochen, ich werde keinen einzigen verlieren. Also geht er zurück. Er schaut nach ihnen. Das, was hier passiert, er denkt an sie, er schaut nach ihnen. Er kennt ihre Schwäche. Wir werden gleich sehen, warum er sie kannte. Jetzt guckt die Lektion, die hier stattfindet. Jetzt gucken wir, was hier passiert. Er kommt zurück und dann heißt das, er kommt zurück, findet sie schlafend und dann spricht er zu wem? Zu wem redet er? Petrus. Ihr versteht, warum er zu Petrus jetzt redet? Aber schaut mal, wie ihn anspricht. Er sagt nicht Petrus, er sagt Simon. Simon. Du schläfst? Simon, du schläfst? So verwunderlich. Er sagt nicht, Petrus, du schläfst. Warum Simon? Kennt ihr das, wenn hat jemand von euch einen Doppelnamen? Habt ihr schon mal erlebt, wenn die Mutter mal sauer war, dann sagt sie, Simon Petrus. So, das ist ernst jetzt. Wache auf, ist nicht normal. Jesus erinnert, er spricht jetzt diesen alten Menschen Simon an. Er spricht das Fleisch an. Er spricht nicht einen Simon, den er den Namen geben würde und sagt, du wirst ein Stein werden, sondern er spricht vom Simon, also von Simon, der Simon, der kurz vorher was gesagt, Jesus, für dich gehe ich bis in den Tod. Was Jesus hier macht, ist eine Lektion. Nochmal, Jesus ist nicht überrascht und kommt und sagt, oh, Simon, du schläfst. Hätte ich nie gedacht von dir. Ich habe gedacht, wenn einer aushält, dann Simon. Jesus wusste doch ganz genau, in knapp 3 Stunden wird er ihn doch verraten, und zwar 3-mal. Jesus war nicht überrascht, dass der Simon geschlafen hat. Er war nicht überrascht. Aber Jesus bringt Simon etwas bei. Er sagt, gell, vor kurzem, gerade wir waren gerade auf dem Weg hierher, gell, was hast du nochmal gesagt, Simon? Ich werde dich für dich, in den Tod werde ich gehen. Und dann sagt Jesus, Simon, ich habe dich gebeten, einfach mit mir, eine Stunde jetzt zu wachen. Und? Hast du durchgehalten? Simon dachte, er wird für Jesus in den Tod gehen und Jesus zeigt ihm, schau mal, nicht mal eine Stunde bist du in der Lage, durchzuhalten. Geschweige, für mich zu sterben, bist nicht mal in der Lage, mit mir zu beten. Also mit mir? So ein Steinwurf weit entfernt, siehst du mich, und du bist nicht in der Lage, mit mir zu beten. Es ist eine Überführung. Es ist eine Überführung, nicht ein Tadel im Sinne, Petrus, aber schön wachen. Es ist eine Überführung, dass Petrus sich so kennenlernt, wie Jesus ihn sieht. Er soll nüchtern werden, er soll begreifen. Wisst ihr, was die Lektion ist? Ihr seid zu schwach. Ihr seid nicht in der Lage, den Kampf zu Ende zu kämpfen. Ihr seid nicht in der Lage, bis zum Schluss durchzuringen. Ihr schlaft permanent ein. Und dann erklärt Jesus, warum das so ist. Er sagt, warum das so ist. Er sagt, was braucht es, um mit Jesus diesen Kampf zu kämpfen? Was braucht es überhaupt, um den Sieg zu erringen? Wachsamkeit. Wachet und betet. Wachsames Gebet. Ein wachsames Gebetsleben braucht es, um der Versuchung zu widerstehen. Wer kann aushalten? Wer kann durchhalten? Und ich möchte euch nochmal diese Perspektive vor Augen führen. Wenn nicht mal die 3 Besten aus dieser, ich sage immer wieder Bande, aus diesem Kreis, aus diesen ganz normalen Menschen, wenn nicht mal die 3 Besten, die 3 Eifrigsten, die sich wirklich für Jesus da eifert haben, wenn sie nicht mal in der Lage waren, bis zum Schluss mit Jesus durchzuhalten, und zwar in einem Gebet, was? Mit welchen weiteren Aufgaben würden sie denn allein klarkommen? Jesus zeigt dem Petrus, nein, warum waren nicht mal die drei Besten, Petrus, Jakobus und Johannes, in der Lage durchzuhalten? Ganz ehrlich, eigentlich doch kein Wunder, oder? Jetzt denken wir nur ganz kurz nach. Wie lang war der Tag? Was hat Petrus und Johannes kurz einen ganzen Tag gemacht? Die haben ein Passafest vorbereitet. Okay? Das ist nicht geschwind ein Päckchen in die Mikrowelle rein und ding! Fertiges Passa-Essen. Das hat den ganzen Tag Zeit gebraucht. Das haben wir gelesen. Das haben wir gelernt. Er hat sie diesen, am Donnerstag sie losgeschickt und wir müssen für den Abend ein komplettes Essen vorbereiten. Ein Passalamm schlachten. Es braten. Wir haben uns das angeschaut, was man alles nach der jüdischen Tradition da gebraucht hat. Es hat viel Arbeit geleistet, oder? Jeder, der ein bisschen in der Küche steht, weiß doch, so ein Drei-Gänge-Menü, das kostet echt Kraft. Und das dann für eben 11 Leute. In dem Fall 12. Haben wir ja mit Judas gerechnet. Versteht ihr das? Also die mussten echt ein Essen vorbereiten. Dann, an dem Abend, haben sie ein langes Essen gehabt. Ein großes Essen. Habt ihr schon mal lang gegessen, viel gegessen? Ihr habt es einen ganzen Tag vorbereitet. Und dann habt ihr den ganzen Abend gegessen. Wie fühlt ihr euch danach? Wo ist das Blut? Nicht im Kopf. Ist es verständlich, dass man müde wird? Okay. Dann gingen sie, haben den Fußmarsch noch hinter sich gehabt. Sind auf den Berg gekrapselt. Das war wahrscheinlich auch nicht mit vollem Magen, mit einem langen Tag. Ist es verständlich? Ja. Und dann war es Mitternacht. Da ist ja für manche die Sperrstunde, gell? Dann ist vorbei. Nicht viele halten länger wie 12 Uhr. Ein paar Kandidaten, ich kenne so welche, die schreiben mir um 2 Uhr nachts noch Mails. Aber das sind ja so Ausnahmen. Normalerweise, da ist man müde. Normalerweise, jeder natürliche Mensch schläft um diese Uhrzeit, oder? Vor allem in dieser Zeit hat man schon lange geschlafen. So, eigentlich verwundert es doch nicht, dass die da schlafen. Leute, die waren wirklich müde. Die waren sehr müde. Und als Mensch im Fleisch habe ich vollstes Verständnis dafür. Aber ihr Problem war ein anderes. Und dazu gleich noch mehr. Es gibt noch mehr. Der Grund, warum sie schliefen, ich werde euch ihn gleich noch mal zeigen. Also sagt Jesus, er findet sie vor, sie schlafen. Ich will euch schon mal so viel sagen. Es ist nicht so, Jesus ging ein, zwei Schritte weiter und die dachten, oh, voll gut, der ist weg, haben ihr Mantel als Decke zusammengerollt und haben sich hingelegt. Gut, jetzt können wir schlafen. Nein. Glaubt ihr, wenn Jesus sagt, bitte wacht mit mir, denken sie, oh nein, hoffentlich ist er bald weg, dann kann ich schlafen. So würden wir wahrscheinlich denken. Kennt ihr das, wenn ich ins Zimmer komme, wenn ein Vater in ein Zimmer kommt, ich bin's nicht, und dann in ein Zimmer kommt und den Kindern sagt, morgen steh auf, es ist Zeit aufzustehen, und ja, der Vater geht raus, das Kind dreht sich um und denkt, oh gut, ist er wieder raus, schläft wieder ein. Das ist nicht die Situation, wo sie gedacht haben, ja, danke schön, sie wollten ja wachen, sie haben gewacht. Es ist nicht so, dass sie sich hingesetzt haben und sofort eingeschlafen. Ich zeige es euch gleich. Sie wollten, sie hatten ja einen inneren Anliegen. Wisst ihr, was Jesus ihnen sagt? Lest mal mit mir weiter. Vers 38. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Warum? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Das ist der Punkt. Das ist, was er ihnen beibringen will. Das ist das, was Jesus hier überwinden wird und muss. Der Geist ist willig, sie waren willig, sie wollten. Es war nicht so, dass sie nicht mit Jesus wachen wollten. Sie wollten doch für ihn sogar sterben. Und das haben sie ernst gemeint, liebe Geschwister. Sie wollten für ihn sterben. Sie wollten alles für ihn geben. Das war nicht geheuchelt. Das war wirklich Anliegen. Aber der Geist war willig. Aber das Problem ist das Fleisch. Das Fleisch ist, wenn es viel isst, müde. Wenn es ein langer Tag ist, müde. Wer kennt es nicht? Oh, ich will beten. Und dann so abends noch ein Gebet und dann zwei Worte gesagt und auf einmal ist man schon gedanklich in einem Traum und ist weg. Ihr kennt es? Und das um 12 Uhr nachts? Ist es so, dass wir nicht beten wollen? Wer von euch sagt, ich will nicht beten? Wir wollen doch beten, weil wir eigentlich wissen, wie gut das ist, gell? Was für Verheißungen dahinter stecken. Warum tun wir so wenig? Warum beten wir so wenig? Weil wir nicht wollen? Nein. Wir haben ein Problem, das Fleisch. Das Fleisch ist müde. Das Fleisch schläft. Das Fleisch ist schwach. Und Jesus zeigt dieses Problem und er zeigt, warum wir den neuen Bund brauchen. Er zeigt, warum wir ihn brauchen. Er zeigt ihnen, was er gerade für sie tut. Er macht was? Er wacht und betet. Für wen? Für sie. Warum? Sie schlafen nämlich ein, das weiß er. Wenn Jesus diesen Gebetskampf nicht ausficht, wenn er nicht wachsam bleibt, dann war's mit ihnen, die sind dann verloren. Er tut, was sie nicht in der Lage sind. Und er erklärt ihnen sogar, warum sie nicht in der Lage sind. Warum wollte Petrus für Jesus sterben? Und Jesus wusste, er wird jetzt mich in dieser Nacht noch verraten werden. Warum wird das passieren? Jesus weiß warum. Petrus will zwar, aber er kann nicht. Sein Fleisch ist ein Problem. Das weiß Jesus. Das weiß er. Wachsamkeit im Gebet ist der Sieg. Und da versagten die Jünger sofort. Da versagten sie sofort. Versteht ihr, warum wir einen hohen Priester brauchen, der sich für uns, für Gott vertritt, der sich für uns verwendet, der für uns betet? Warum? Weil wir müde werden. Weil wir nicht bis zum Schluss ausharren. Was sagte Jesus in der Endzeitlehre? Haben wir Kapitel 13 gelesen. Und wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Okay? Wer wachsam bleibt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer hat dann noch eine Hoffnung? Wer kann sagen, ja, ich bleibe wach, egal wie viel gegessen habe, egal wie lang der Tag ist, egal wie schwer es war, egal wie viel Mühe und egal wie viel ich gekocht habe, egal wie viel Fußmarsch ich hinter mir hatte, ich werde wachsam sein und bleibe bei Jesus. Werde mit ihm diesen Kampf durchstehen. Wer kann das sagen? Hier wird deutlich, nicht nur, was Jesus den Bund gekostet hat, sondern warum wir ihn wirklich brauchen. Das ist unser Fleisch. Wegen unserem Fleisch. Jesus sagt, ich will es so formulieren, Jesus wacht und betet. Er wacht und betet. Und jetzt sagt er, warum Jesus wacht und betet. Er sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Warum wacht Jesus und betet? Damit er nicht in Versuchung fällt. Welche Versuchung? Jesus wacht und betet. Er weiß warum. Nur so werde ich das sündige Fleisch überwinden. Wie macht er das? Er wacht und betet, um die Sünde, um die Versuchung zu überwinden. Könnt ihr euch an die erste Versuchung Jesu erinnern? Wann war sie? Sofort bei dem öffentlichen Auftreten Jesu, nach seiner Salbung zu diesem Dienst, schickt der Geist Gottes ihn in die Wüste. Und warum das? Um ihn zu versuchen, heißt das. Matthäus Kapitel 4 zum Beispiel könnt ihr nachlesen. Und woran bestand die Versuchung? Liebe Geschwister, was war die eigentliche Versuchung vom Satan gegenüber Jesu? Gleich am Anfang seines Dienstes. Was wollte er sofort verhindern? Von Anfang an. Er wollte nicht, dass Jesus zum Kreuz geht. Er wollte Jesus vom Kreuz fernhalten. Und ich fasse so diese Versuchung zusammen. Er sagte, Jesus, wieso bist du bereit zu leiden? Nur nebenbei, auch da war er körperlich am Ende, oder? 40 Tage nicht essen, 40 Tage nicht trinken. Könnt ihr euch vorstellen? Körperliche Verfassung. Und dann eine Versuchung. Halte mal das aus. Aber was war das Ziel? Ich fasse so zusammen. Das Ziel vom Teufel war, du musst nicht ans Kreuz gehen. Du musst nicht die Schuld der Menschen auf dich laden. Du kannst vorher schon dich als Messias erweisen. Komm nur, spring nur vom Tempel und die werden sehen, dass du der Messias bist. Bete mich an und du kriegst die Reiche der Welt sofort. Du brauchst nicht das Kreuz. Nur nicht zum Kreuz. Du kannst alles so haben. Es gibt andere Wege. Du kannst sprechen, Brote, Steine werden zu Brot zum Beispiel. Das kannst du, du bist doch Gott. Du kannst Beweisen, dass du der Messias bist. Spring einfach vom Tempel runter und wir werden sehen. Du wirst nicht sterben. Er wollte nicht. Die Versuchung bestand darin, Jesus vom Kreuz abzuhalten. Kurz bevor Jesus nach Jerusalem ging und er sagte den Jüngern dreimal, ich werde leiden, sterben. Mal verstehen. Was hat Petrus ihm dann gesagt? Das widerfahre dir bloß nicht, oder? Und was hat Jesus gesagt? Geh hinter mich. Satan. Er sagt nicht, Petrus, du bist der Satan. Könnt ihr gerne nachhören in dieser Predigt. Sondern er sagt, er weiß, woher das kommt. Satan instrumentalisiert Petrus und sagt, das ist nicht Gottes Wille für dich, dass du für die Schuld anderer stirbst. Das Gleiche passiert hier in Gethsemane. Jesus begann seinen öffentlichen Dienst mit einer Versuchung und er endete ihn mit einer Versuchung. Und die Versuchung bestand darin, seine Versuchung bestand darin, der Teufel wollte sagen, Jesus, du bist doch Gott, du bist doch der Messias, du kannst doch nicht die Sünden auf dich nehmen, du bist doch zu heilig. Das ist seine Strategie. Du bist doch zu heilig, um die Sünden anzunehmen. Das hast du doch nicht nötig. Jesus, du hast andere Wege, um dich zu verherrlichen. Du hast andere Wege, um dich als Messias zu etablieren. Es gibt andere Wege. Und Jesus ringt genau darum und sagt, Vater, ich höre nicht auf den, was ist dein Wille, was ist der Weg? Und der Vater sagt, das ist der einzigste Weg. Und du musst die Sünden nehmen. Darin bestand die Versuchung Jesu. Der Teufel wollte ihn davon abbringen, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nimmt. Denn er wusste, wenn Jesus die Schuld der Welt, die Sünden der Welt auf sich nimmt, hat er verloren. Dann hat er keinen Einfluss, keine Macht mehr über diese Menschen. Er hat verloren. Und er setzte alles daran, Jesus zu versuchen. Und er griff Jesus an welchen Punkt? Nicht, du musst sündigen, Jesus. Er griff ihn an den Punkt, Jesus, gell, du bist heilig. Gell, du bist der Messias. Gell, du bist der Sohn Gottes. Du kannst doch nicht die Sünden nehmen. Das ist die Versuchung Jesu gewesen. Das ist der Kampf Jesu gewesen. Es aber trotzdem auf sich zu nehmen. Jesus überwand das Fleisch, indem er wachsam blieb und betete. Wie? Er wurde wachsam, wo wir alle müde werden. Er war standhaft, wo wir alle schwach werden. Er war beständig, wo wir alle aufhören. Er erkämpfte das für dich und für mich im Garten Gethsemane. Er kämpfte den Kampf, den du und ich niemals imstande sind, letztendlich zu kämpfen. Und ich halte es für einen Fehler, diesen Text zu lesen und sagen, oh, wir müssen aber wachsam sein. Liebe Geschwister, und wir müssen doch eingestehen, der Geist ist willig. Unser Fleisch ist das Problem. Und zu begreifen, zu verstehen, dass Jesus aber im Fleisch die Sünde verurteilte und das Fleisch überführte, damit die Gerechtigkeit Gottes werde in uns, Römer Kapitel 8. Das ist der Sieg Jesu für uns. Er hat für uns diesen Kampf erkämpft und für uns diesen Kampf letztendlich gewonnen. Also, die Lektion, die Jesus ihnen beibringt, zu einem zeigt er den Petrus und somit den Rest. Herr, ich sage euch, wo euer Problem ist. Ich sage euch, warum ihr schläft. Ihr seid zwar alle willig, das will ich euch nicht absprechen. Ihr seid einfach nicht in der Lage, es zu tun. Das Fleisch ist schwach. Und ihr sollt wachen und beten. Aber ihr kriegt es nicht mal eine Stunde zu wachen. Darum braucht ihr mich. Darum brauchen wir ihn, weil wir es nicht hinkriegen. Und wir lesen weiter, Vers 39. Wir kommen zum zweiten Gebetszyklus und er ging wieder weg, betete und sprach dieselben Worte. Sehr kurz, aber das dauerte. Jesus geht, er geht jetzt wieder. Er muss wieder kämpfen. Genau für diese Schwachheit, für diese Müdigkeit, für dieses Fleisch muss er gehen. Er muss kämpfen. Er muss letztendlich das, was er gerade gesehen und ihnen gesagt hat, er muss ihre Schwachheit auf sich nehmen. Und das muss er erkämpfen. So geht er zurück und ringt wieder mit dem Willen des Vaters. Das heißt, und sprach die gleichen Worte. Das heißt, es ist immer noch sein Kampf gewesen. Vater, ich muss jetzt diese Schwachheit auf mich nehmen. Muss ich das? Ja, du musst. Vater, das ist dein Wille. Dann steht mein Wille drunter. Dann nehme ich deinen Willen an. Nicht mein Wille geschieht. Dein Wille soll geschehen. Diesen Kampf kämpft Jesus auch im zweiten Zyklus. Insgesamt hat er es dreimal getan. Hier erringt er diesen Sieg. Hier überwindet er unsere Schwachheit, hier überwindet er unsere Müdigkeit. Geht zum zweiten Mal hin. Und jetzt kommt er wieder. Vers 40. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend. Denn ihre Augen waren beschwert und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Erstes Mal kommt er zurück, sie schlafen. Zweites Mal kommt er zurück, dieser Zyklus, und was wieder? Sie schlafen wieder. Das dritte Mal wird er zurückkommen, wird auch das, aber jetzt kommt er zum zweiten Mal zurück und sie schlafen immer noch. Schaut mal, hat Jesus Ihnen nicht gerade Sie daran erinnert, was Sie zu tun haben? Hat er Ihnen nicht gesagt, Sie sollen wachen und beten? Wie lange ist es her? Eine Stunde. Also eine Stunde verging der erste Gebetszyklus. Dann kommt er zurück und sagt, schlaft ihr? Sie merken, das war Ihnen unangenehm. Jetzt kommt Jesus wieder zurück. Es verging wieder eine Stunde. Und was passiert mit denen? Sind sie jetzt wachsam? Sind sie alle schon auf den Knien? Haben sie den Wecker gestellt? Wenn Jesus kommt, dann soll er uns wachend finden, richtig? Noch einmal machen wir nicht den gleichen Fehler. Jesus, nächstes Mal bin ich wachsam. Und nochmal will ich sagen, der Geist ist willig. Mit Sicherheit sagt er nicht, ah gut, oh Mann, er ist schon wieder so eine Pauke und jetzt lass uns in Ruhe, wir wollen schlafen, wir sind müde. Nein, mit Sicherheit, der Geist ist immer noch willig. Und ich bin mir sicher, sie haben wieder ein paar Minuten es versucht und vielleicht sogar ein paar Minuten es geschafft. Und sie merkt nicht einmal, als sie sich wieder einschliefen. Wo die Anspannung, vielleicht noch die letzten Worte, langsam verhalten, die Müdigkeit über sie kam und sie wieder einschliefen. Er findet sie schlafend. Darf ich euch fragen, wie lange hielt ihre Motivation? Wie lange? Kennt ihr das, ja? Ihr habt so Entschlüsse für Jesus, bestimmte Dinge zu tun? Dieses Jahr, Jesus, lese ich die Bibel durch. Dieses Jahr oder diese Woche oder jetzt am heutigen Tag will ich ganzen Tag an dich denken. Ich will mehr beten. Wie viele solche guten geistlichen Entschlüsse haben wir gefasst, um in unserem Glaubensleben vorwärts zu kommen? Und ganz ehrlich, wie lange hat es gehalten? Wann wurden wir wieder müde? Wann? Wie schnell hat sich das eingestellt? Was war der Grund, dass sie müde waren? Hier heißt es, denn ihre Augen waren beschwert. Was bedeutet das? Das kennt ihr alle, gell? Ich kenne eine Person, wenn ich so rüber gucke, dann sieht immer so. Ich gucke jetzt niemanden an. Und ich meine auch niemanden von hier. Und dann weiß ich Müdigkeit. Diese Person kämpft gerade, sie will wach bleiben. Sie will wach, aber die Augen sind zu schwer. Das heißt, sie kämpfen dann wieder auf. Ihre Augen waren beschwert. Vor was? Vor was waren sie beschwert? Warum waren sie so müde? Ich möchte euch etwas zeigen, was vielleicht was über den vollen Magen, über den langen Tag, darüber hinausgeht. Geht mit mir in Lukas Evangelium, Kapitel 22. Das ist der Parallelbericht, haben wir immer wieder den gelesen, Vers 45. Ich lese 44 mit und spürte schon, okay, das ist der gleiche Text. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Was war der Grund, warum sie nicht ausgehalten haben? Was war der Grund, dass sie eingeschlafen haben? Lukas schreibt, dass die Augenlider schwer waren, lag an ihrer Traurigkeit. Das war der Grund, warum sie in erster Linie eingeschlafen haben. Ja, der Tag war lang und das Essen war schwer im Magen und der Fußmarsch und es war schon spät. Ja, all das. Aber was hat letztendlich sie dazu gebracht, einzuschlafen? Und dann sagt Lukas, Wegen der Traurigkeit. Liebe Geschwister, welche Traurigkeit? Was haben Sie einen Steinwurf entfernt gesehen? Was haben Sie gehört? Sie haben Jesus weinen gehört. Sie haben Jesus ringen gehört. Sie haben gesehen, wie er zusammenbrach. Glaubt ihr, dann lagen sie da und sagten, oh, wir schlafen eine Runde. Oh, langer Tag. Und Petrus, wie hat's dir geschmeckt? Das ist nicht die Situation. Er nimmt sie mit, bittet sie, wacht und betet. Und sie sehen ihn und sehen, wie er kämpft. Und sie kennen Jesus nicht in diesem Zustand. Sie kennen nicht ihn so. Das macht sie so traurig. Versteht ihr? Sie haben Angst. Sie sollen jetzt mit Jesus kämpfen. Und sie sehen diesen Kampf. Sie leiden mit. Sie kommen an einen Punkt, wo sie mit ihm nicht mehr das Leid tragen können. Kennt ihr diesen Punkt? Nicht das Fleisch in dem Sinne von Müdigkeit. Nicht das Fleisch in dem Sinne von Faulheit. Sondern wo man aus Traurigkeit, wo man aus, man kann nicht mehr kämpfen. Kennt ihr das? Das ist das. Sie sind müde vom Kampf gewesen. Müde von diesem geistigen Kampf. Das ist, was hier uns beschrieben wird. Sie waren nicht mehr in der Lage, mit Jesus diesen geistlichen Kampf auszukämpfen. Sie konnten nicht mehr die Trauer aushalten. Sie konnten nicht mehr die Angst aushalten. Sie waren nur müde. Wenn man absolut am Boden ist, was will man machen? Wie kann man denen fliehen? Was ist die gute Medizin? Schlafen. Richtig? Warum? Dann schaltet man einfach mal ab. Versteht ihr, warum sie eingeschlafen hat? Sie war nicht in der Lage, diesen geistlichen Kampf mit Jesus bis zum Ende durchzutragen. Sie waren erschöpft davon. Sie waren erschöpft mitzubeten. Sie waren erschöpft mitzuringen. Und sie wurden müde. Sie wurden müde von diesem Kampf. Und dann gaben sie auf. Das war Therapie. Und wer kennt das nicht? Wo er sagt, ich kann nicht mehr geistlich kämpfen. Bin müde geworden. Tag ein, Tag ein, Tag aus, Nacht für Nacht, Woche für Woche, Monat für Monat. Ich kann doch nicht permanent wachsam sein. Ich kann doch nicht permanent beten. Ich bin müde davon. Kennt ihr das, wenn die Angriffe und die Versuchung permanent kommen und an irgendeinem Punkt kommen und sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist es. Sie sind müde von diesem geistlichen Kampf. Aber wer kämpft weiter? Jesus kämpft weiter. Auch an diesem Punkt. Er überwindet nicht nur ihre vollen Bäuche, ihre aus. Schaut mal, guckt mal mit mir, das ist so gut, das ist so gut. Und er ging wieder weg. Im Parallelbericht heißt es, und er ließ sie schlafen. Er weckte sie nicht mehr wieder auf. Und er ging wieder weg. Warum? Sie konnten ihm keine Antwort geben. Versteht ihr? Jesus kommt, sie hören wahrscheinlich seine Schritte, sie schrecken auf. Oh, Mann, wir sind wieder eingeschlafen. Und was sollen sie ihm sagen? Jesus, weißt du was, ich brauche so meinen 8 Stunden Schlaf. Jesus, weißt du, ich hoffe, du verstehst das. Herr Jesus, das Essen ist wirklich schwer im Magen. Oder Jesus, ich bin so traurig, ich kann das nicht anschauen, Jesus. Was sollen sie ihm antworten? Schaut mal, hier heißt es, fingen sie wieder schlafen, denn ihre Augen waren beschwert und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Welche Antwort wäre richtig? Welche Ausrede kommt jetzt? Welche Ausrede ist gerechtfertigt? Welche? Wir haben viele Ausreden, oder? Warum wir nicht durchhalten. Wir haben viele Ausreden, warum wir es nicht schaffen. Sie sind da, die wissen, sie haben keine Ausrede. Das Fleisch ist schwach. Es vermag weder körperlich durchzuhalten, es vermag geistig nicht durchzuhalten. Schwach. Sie haben keine Ausrede. Ich dachte, an diesem Punkt waren sie wenigstens ehrlich. Das ist der Tiefpunkt. Ich habe keine Ausrede mehr. Ich kann nichts sagen. Sie haben keine Ausrede. Liebe Geschwister, und das ist der Kampf, den Jesus für uns auskämpft. Sowohl im Fleisch wie im Geist. Er kämpft bis zum Schluss. Lasst mich die letzten Verse mit euch hier anschauen. Wir kommen zum dritten Punkt. So, wir haben uns die Angst des Herrn angeschaut. Wir haben uns das Ringen des Herrn angeschaut. Jetzt gucken wir uns unter die Unterwerfung des Herrn. Vers 41 bis 42. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen. So schlaft denn fort und ruht aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Das sind zwei merkwürdige Verse. Und auf den ersten Blick sehr widersprüchlich. Ruht euch aus, nein, steht auf. Merkt ihr das beim Lesen? Er kommt zurück und sagt, schlaft ruhig weiter, ruht euch aus. Aber dann steht auf, lasst uns gehen. Die Jünger liegen da und denken, ja was, denn schlafen oder aufstehen? Von was redet Jesus hier? Was sagt er ihnen? Und hier kommt wieder etwas höchst Herrliches, zum dritten Mal. Zum dritten Mal kommt er, das heißt, er hat drei Gebetszyklen hinter sich. Also unterbrochen durch ein Gebet, aber unterbrochen durch diese Zuwendung zu den Jüngern, erinnert mich an ein Gebet von Paulus in 2. Korinther, Kapitel 12, wo er mit seinem Ringen, mit seinem Stachel im Fleisch, wie oft zu Jesus betete? Dreimal. Und nach dem dritten Mal sagte, ich habe es akzeptiert. Das heißt, ich stelle mich unter den Willen Gottes. Wenn sein Wille ist, dass ich ein Stachel im Fleisch habe, dann will ich, dann ist das für mich genug. Dann ist das der Wille Gottes. Dann ist das der Wille Jesu. Ich nehme es an. So, woher hat Paulus das gelernt? Er hat verstanden, das ist der Wille des Herrn. Hat es angenommen. Jetzt passiert, wir kommen hier zu der Unterwerfung. Wir kommen zu einem absolut herrlichen Abschnitt und einer herrlichen seelsorgerischen Lektion an die Jünger. Jetzt passiert etwas Wunderbares, mit Sicherheit genauso etwas Herrliches. Nämlich Jesus kommt zurück und seine Haltung ist jetzt komplett eine andere. Vorher war er am Boden zerstört. Er hat Blut geschwitzt. Er hat körperlich kollabiert. Er konnte nicht stehen. Er musste sich knien. Er konnte nicht bleiben. Jetzt kommt er zurück und seine Haltung ist komplett anders. Sein Reden ist anders. Sein Auftreten ist anders. Er hat Kraft. Er hat Hoffnung. Er hat Zuversicht. So viel, dass er den ganzen Weg durchgeht bis zum Kreuz. Was ist passiert? Was ist geschehen? Die Bibel sagt es uns. Als Jesus diesen Gebetskampf aufkämpfte, liebe Geschwister, jetzt ist wichtig, der Vater hat ihn hier nicht verlassen. Er weiß, die Stunde kommt, da wird der Vater ihn verlassen. Wir wissen, wann das passierte? Als er am Kreuz schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier im Garten Gethsemane, entgegen vieler Kommentatoren, hat der Vater Jesus nicht verlassen. Jesus war das die letzte Gelegenheit, Jesu, um Vater, um seinen Willen zu bitten. Es war die letzte Gelegenheit, gestärkt zu werden, von ihm ausgerichtet zu werden, damit er diesen Weg gehen kann. Und wisst ihr, wie der Vater ihn gestärkt hat? Ich verrate euch, das könnt ihr nachlesen. Genauso wie er in seiner ersten Versuchung es getan hatte. So hat er es in der letzten Versuchung auch getan. Er sandte ihm einen Engel. Und ein Engel stärkte ihn, heißt es im Lukas-Evangelium, Kapitel 44, glaube ich, oder ich habe es mir aufgeschrieben, 43, Lukas 42, 43 heißt es. Und es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Liebe Geschwister, Jesus ringt vom Vater. Es ist nicht so, dass der Vater ihn da nicht hört. Wenn Jesus, aber lieber Papa, da sagt Jesus nicht, oh, egal mir, du musst halt da durch. Der Vater liebt seinen Sohn. Aber was hat der Vater ihm gesagt? Was hat ihm der Vater ihm gegeben? Was hat ihm so aufgebaut? Was hat ihm so geholfen? Was ist ihm so zur Stärkung geworden? Was brachte der Engel ihm? Was? Was passierte da? Ich möchte euch etwas zeigen, was da passierte. Und dann möchte ich euch zeigen, welche Konsequenzen es für uns hat. Geht mit mir in Hebräerbrief Kapitel 5. Hebräerbrief, Kapitel 5. Ich las euch diese Verse in der letzten Predigt und wir haben da das Ringen Jesu gesehen, dass er mit Geschrei und Tränen Bitten vor Gott gebracht hat. Ich lese vielleicht einfach nochmal Vers 7 mit. Der hat Gott in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann. Als Jesus flehte, als Jesus schrie mit Tränen und Geschrei, was hat er erbeten? Wodurch wurde er gestärkt? Was hat ihn ermutigt? Was hat ihm Kraft gegeben? Was war sein Gebet? Was sollte Gott tun? Und was versprach der Vater ihm? Ihn aus dem Tod zu retten. Achtet darauf, was steht da nicht? Ihn vor dem Tod zu retten. Das steht nicht. Ihn aus dem Tod zu retten. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Der Vater hat nicht gesagt, Jesus, ich habe dich erhört, du wirst nicht sterben. Ich werde dir nicht die Schuld auf dich laden. Ich werde nicht die Sünde auf dich laden. Ich werde nicht mein Gericht über dich ausgießen. So hat der Vater den Sohn nicht erhört. Der Vater hat ihn aber erhört, indem er sagte, ich werde dich aus dem Tod rausholen. Ich werde dich rausholen aus diesem Gericht. Du wirst nicht bleiben in diesem Gericht. Du wirst nicht bleiben unter meinem Zorn. Wie viele Tage hat Jesus dem Sohn zugemutet? Ich will andersrum fragen. Wie lange hat der Vater ausgehalten, Jesus zu bestrafen und seine Liebe zurückzuhalten? Wie lange hat das ausgehalten? Wie viele Tage? 3. Nicht 3 Monate, nicht 3 Jahre, nicht 3000 Jahre. Wie sehr liebte der Vater den Sohn? 3 Tage. Und 3 Tage in dem Sinne Freitagnachmittag, Samstag, Sonntag früh, okay? In diesem Sinne. So lange hat der Vater das Gericht ausgegossen. Länger sollte Jesus diesen Zorn nicht tragen. Jesus wusste, der Vater hat mich erhört. Er wird mich rausholen. Er wird mir diesen Zorn nicht preisgeben. Er wird nicht zugeben, dass der Fromme die Verwesung sehe. Du wirst mir kundtun die Wege des Lebens. Psalm 16. Er wusste, der Vater wird ihn aus dem Tod, aus dem Gericht rausholen. Dieses Wissen, diese Zuversicht, dieses Versprechen des Vaters, er hat ihm die Kraft gegeben, aufzustehen und zu gehen. Okay, der Vater ist immer noch bei mir. Für kurze Zeit wird er mich loslassen müssen. Das wird sein Wille sein, damit ich diese Jünger und all die, die an ihn, an mich glauben werden, damit ich sie rette. Aber er wird mich wieder zurückholen. Nein, er wird mich nicht mal nur aus dem Tod rausholen. Er wird mich wieder zur Herrlichkeit bringen. Er wird mich zu seiner Rechten setzen. Warum? Weil ich diesen Weg gehe. Der Vater wird mir eine große Belohnung geben. Das ist die Perspektive. Das hat er durchgerungen. Ja, ich muss in das Leid. Ja, ich muss in den Tod. Aber durch meinen Vater werde ich den Tod überwinden. Diese Perspektive hat ihm Kraft gegeben. Diese Stärkung bekam er und er stand auf und schwitzte kein Blut mehr. Er wusste, der Vater wird ihn erhören. Im Leid wird er ihn erhören. Ich möchte euch einen herrlichen Psalm vorlesen. Nicht komplett, der ist zu lang. Psalm 22. Und dann Psalm 22. Wenn ihr wissen wollt, vielleicht mehr Details, was Jesus im Garten Gethsemane, diese 3 Stunden betete. Er hat nicht nur immer einen Satz gesagt. Das ist zu kurz. Er hat da mehr gesagt. Schaut mal mit mir ganz kurz nur, was er da alles gebetet hat. Ich gebe aber euch nicht alle Verse, sondern nur 1, 2. Schaut mal, Psalm 22 heißt es. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Da ist wieder... Das ist ein Gestöhn, das ist ein Schreien mit Tränen. Vers 33, mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Ich habe keine Ruhe, ich flehe, ich bete, ich habe keine Ruhe. Und dann zählt er auf, warum keine Ruhe. Und dann wird uns sein Leiden vor Augen gemalt. Sein Leiden für uns. Und jetzt geht man mit mir in Vers 22. Die Schnittstelle, Vers 22. Er redet davon und sagt, rette mich aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der Büffel. Und jetzt schaut mal, was da steht. Du hast mich erhört. Das ist der Wendepunkt. Du hast mich erhört. Und dann, was dann kommt, das ist die Hausaufgabe für euch. Herrliche Ausrichtung. Das ist, was Jesus erkämpft hat. Er hat gebetet, er hat vor Gott gefleht mit Schreien und Bitten und dann kam er an den Punkt und weiß, er hat mich erhört, er wird mich aus dem Tod herausführen. Mit dieser Zuversicht gehen wir wieder zurück zu Markus Kapitel 14 und dann lernen wir die herrliche Seelsorge, die Jesus hier an den Jüngern tut. Und dann kommen wir auch schon selbst zu diesem Zeugnis. Also gestärkt, voller Hoffnung, voller Glauben, voller Überzeugung, er wird aus dem Tod wieder zurückkehren, kommt er zu den Jüngern. Er hat den Kampf errungen, er hat den Sieg errungen, er hat die Gewissheit. Und dann sagt er, und er spricht, kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, so schlaft ihn fort und ruht aus. Das ist keine Anklage. Das ist kein Vorwurf. Das ist nicht so, na gut, dann schlaft halt weiter. Das ist nicht Resignation. Fast geschafft. Das ist es nicht. Das ist keine Tadel. Wisst ihr, was das ist? Verheißung. Das ist eine, er sagt, jetzt könnt ihr schlafen. So schlaft nun fort und ruht euch aus. Warum? Ich bin durch. Jetzt braucht ihr nicht mehr kämpfen. Jetzt braucht ihr nicht mehr mitwachen. Warum? Ich hab's gemacht. Jetzt könnte ich ausruhen, aber Jesus, wir müssen doch wachen. Nein, nein, schlaft. Warum? Ich bin durch. Hab's geschafft. Schaut mal, was er sagt. Es ist genug. Was ist genug? Genug des Schlafens? Genug des Wachens? Was ist genug? Genug des Betens. Warum? Ich bin durch. Ich bin durch diesen Kampf durchgegangen. Ich stehe jetzt hier, lass uns gehen. Ich bin zuversichtlich. Ich habe meinen Willen unter den Willen Vaters gestellt. Ich habe mich ihm unterworfen, ich habe ihn angenommen. Hey, ihr seid sicher. Er spricht ihnen diese Ruhe zu. Kommt her zu mir, ihr alle Mühseligen und Beladenen. Und was wird er ihnen geben? Seine Ruhe. Davon redet er hier. Jetzt könnt ihr ruhig sein. Warum? Aber Jesus, wenn wir nicht wachen, dann war's das. Dann fallen wir doch in Versuchung. Ja, das weiß ich. Aber ich habe für euch durchgerungen. Ich habe für euch gebetet, dass den Glaube nicht aufhört. Ruht euch aus. Ruht euch aus. An dem Punkt und ab diesem Punkt bekommen wir unsere Ruhe. Weil Jesus für uns den Kampf gewonnen hat. Weil Jesus diese Versuchung nicht erliegt, unsere Schwachheit nicht anzunehmen. Weil er diese Versuchung nicht erliegt, unsere Sünden nicht auf sich zu nehmen. Er hat diese Versuchung nicht erlegen. Er war bereit, nun all die Sünden auf sich zu nehmen. Deswegen sagte er, jetzt könnte ich euch ausruhen. Das ist Evangelium. Und dann sagte er, die Stunde ist gekommen. Die Stunde ist gekommen. Jetzt kommt es. Jetzt, ich bin bereit. Die Stunde ist jetzt da. Es ist nicht mehr, mein Vater, rette mich aus der Stunde. Nein, nein, jetzt ist er da. Jetzt ist die Stunde da. Jetzt darf sie kommen. Jetzt kann sie kommen. Und jetzt ist sie da. Ich will euch noch eine herrliche Stelle vorlesen. Geht mit mir in 1. Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher. Ich habe es gleich. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Paulus redet hier ab Vers 4 und redet davon, dass wir nicht mehr ein Teil dieser Welt sind und somit nicht in der Finsternis leben, sondern Kinder des Lichts sind. Und dann sagt er etwas Erstaunliches am Ende ab Vers 9, aus Zeitgründen ab Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Das ist herrlich, oder? Das ist Verkündigung. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern Erlangen zur Rettung. Und jetzt schaut mal, was er dann sagt. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir verstehen warum, weil er für uns das durchgerungen hat. Der für uns gestorben ist, damit wir, und jetzt achtet darauf, ob wir wachen oder schlafen. Ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm, was? Leben. Weil Jesus es errungen hat, weil er durchgerungen ist, weil er für uns den Sieg errungen hat, sagt Paulus jetzt. Er redet zwar, lasst uns wachen in dieser Welt, aber dann kommt er zum Schluss und sagt, aber wisst ihr was, ob wir wachen oder schlafen, das entscheidet nicht mehr über unsere Rettung. Das entscheidet nicht mehr über unser Leben. Denn ob wir wachen oder schlafen, wir sind mit ihm gerettet. Warum? Er hat für uns gewacht. Und er wacht immer noch über uns. Dann wirst du sagen, ja, aber warum dann noch wachen, oder? Ich sage euch aus einem Grund. Unsere Wachsamkeit in dieser Welt hat nichts mit unserer Ewigkeit zu tun, sondern mit dem Augenblick und mit unserem Zustand bei der Wiederkunft Jesu Christi. Ich will dir das so sagen. Bei welchem Zustand würdest du gern dich sehen, wenn Jesus kommt? Wenn du gerade in der Nase bohrst oder eine Schnarchattacke hast oder auf den Knien. Die Jünger hätten sich das gewünscht. Jedes Mal, wenn Jesus zurückkam, sie fleißig auf den Knien. Sie taten es nicht. Sie schliefen immer wieder ein, aus verschiedenen Gründen. Aber ob sie auch einschliefen, gingen sie verloren. Nein. Warum? Dieser Bund, den Jesus für sie geschlossen hat, hat auch ihre Schläfrigkeit eingeschlossen. Hat auch ihre Unwachsamkeit eingeschlossen. Das vermag. Jesus hat den Höchstpreis gezahlt, damit selbst wenn wir einschlafen, wir gerettet werden. Wie herrlich ist dieser neue Bund? Wie groß ist dieser neue Bund? Ich habe jetzt lang genug geredet. Ich habe gerade gepredigt über diesen neuen Bund. Jetzt dürft ihr predigen. Ihr dürft gleich mit mir verkündigen. Ich werde nur ein, zwei Schritte darüber gehen. Und ich werde mit euch einladen, auf diese Wahrheit zu antworten. Auf diese Wahrheit zu antworten. Indem ihr es bezeugen könnt, es bekennen dürft, dass, ob ihr das glaubt oder nicht, ob ihr ein Teil dieses Bundes seid oder nicht. Ich möchte einladen, all die, zu Hause oder hier, ich möchte einladen an den Tisch des Herrn, um diese Dinge zu tun, nämlich es zu bezeugen. Wenn du, liebe Bruder, liebe Schwester, wenn du sagst, ich weiß, ich bin mir meiner Sünden bewusst. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und wenn du sagst, ich weiß, ich brauche Vergebung. Und wenn du sagst, ich glaube, dass Jesus für die Sünden bezahlt hat, weil er sie auf mich genommen hat. Und wenn du das bezeugen willst, jetzt vor allen, die da sind, wenn du das bezeugen willst vor der Himmelswelt, vor dem Satan, der verloren hat, wenn du es bezeugen willst vom Vater im Himmel, dass du Jesus liebst und ihm danken willst, dass er das für dich getan hat, dann bist du herzlich eingeladen, das gleich zu tun. Indem du das Brot nimmst, wirst du bekennen, dass Jesus für dich fehlerlos war. Ein fehlerloses, sündloses Opfer. Und wenn du den Kelch nimmst, den Wein trinken wirst, dann wirst du bezeugen, dass Jesus für dich den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Er hat dein Leben gelebt und ist deinen Tod gestorben.